1. Könige 15 und 2. Chronik Kapitel 13. Ich habe gestern einen Artikel in der Zeitung gelesen, die ich immer lese. Und da ging es um dieses brasilianische Model Ana Carolina Reston oder Reston, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Dieses Model, was verhungert ist. Hatte Magersucht und da ist diese Frau, die auf den Covern von diesen Hochglanzmagazinen ist, die das tolle Leben verkörpert, die bewundert wird wahrscheinlich von vielen. Und am Ende ihres Lebens steht hier, schrieb sie an ihre Mutter, ich fühle mich seltsam und zerbrechlich. Und sie schreibt an ihre Mutter, dass sie Toilettenpapier und Zucker klaut bei McDonald's. In der Metro fahre ich grundsätzlich schwarz. Offensichtlich, weil sie die ganzen Reisen zu diesen Model-Shootings selber bezahlen musste und so weiter. Aber hier haben wir eine Person oder wahrscheinlich eine ganze Industrie, die hier eine Riesenshow abzieht, die hier was Wunderbares vorgaukelt. Schönheit, das tolle Glanz und Ruhm und hinter der Fassade ist eigentlich richtiges Elend. Dinge sind nicht immer so, wie sie nach außen hin aussehen. Und das war offensichtlich in dem Leben von der Anna so, das ist im Leben von vielen Menschen so. Leider auch von vielen Christen. Und das ist auch im Leben so, von König Abia von Juda. Das ist der König, den wir uns heute anschauen wollen. Wir studieren ja gemeinsam durch die Könige von Israel und von Juda. Wir haben die letzten Male die beiden Könige, ersten Könige, will ich sagen, des geteilten Reiches angesehen. Wir hatten ein geeintes Reich Israel unter König Saul und der König David, dem größten König Israels, der wirklich ein Herz hatte für Gott, und der König Salomo. Salomo hatte ein geteiltes Herz, sein geteiltes Herz führt zu einem geteilten Reich, das Nordreich Israel, 10 Stämme, und das Südreich Juda, 2 Stämme. Über das Nordreich Israel wurde ein Mann namens Jerobeam König, und über das Südreich Juda wurde der Sohn von Salomo König, der Rehobeam. Und die Leben von den beiden Männern haben wir uns letztes Mal angesehen. Waren beide eigentlich nicht wirklich gottesfürchtige Männer. Der Jerobeam sowieso nicht, der hatte überhaupt kein Herz für Gott. Rehobeam, der Sohn Salomos, lebte 3 Jahre lang mit Gott und dann fiel er vom Glauben ab und mit ihm eigentlich ein Großteil von Juda. Jetzt haben wir hier den Abia, den Sohn von von Rehobeam. Diese Beams müssen wir auseinanderhalten. Lesen wir einfach den Vers 1 hier. Im 18. Jahr des Königs Jerobeam, der Jerobeam ist älter geworden, der König des Nordreiches, hat hier 3 Könige überlebt. Im 18. Jahr des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde Abia König von Juda, also über das Südreich. Und er regierte 3 Jahre in Jerusalem, hatte eine sehr kurze Regierungszeit. Und der Name seiner Mutter war Maacha, die Tochter Abishaloms oder Abschaloms. Wahrscheinlich war das die Großmutter von Abschalom in Wahrheit. Na, im Alten Testament hatten sie scheinbar nicht wirklich ein Wort für Opa und Oma. Es ist immer für Nachkommen, die Nachkommen sind die Söhne oder die Töchter. Wenn wir in der Parallelstelle lesen, im 2. Chronik 13, heißt es auch, er regierte 3 Jahre in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Michaja, die Tochter Uriels von Gibea. Könnte sein, dass die Maacha und Michaja dieselbe Person war, dass die 2 Namen hatte oder bei den Namen genannt wurde. Und offensichtlich war der Uriel der Schwiegersohn von Absalom. Absalom hatte eine Tochter, die Tamara. Und wahrscheinlich war die mit dem Uriel verheiratet. Und der Abia war dann der Sohn von diesen beiden. Wenn ihr jetzt völlig verwirrt seid, ist es nicht schlimm, ist nicht so wichtig. Vers 3 haben wir eine Zusammenfassung von dem Leben von König Abia. Könige 15. Entschuldigung. Ist ein bisschen verwirrend, gell? Muss man dazu sagen. Wir lesen zuerst hier in 1. Könige 15 und dann werden wir weiterlesen in der Chronik, weil die Chronik ausführlicher ist.
Ja, das hast du doch eben gelesen in der Chronik.
Jetzt sind wir wieder zurück. Wieder zurück, 1. Könige 15, Vers 3. Und er lebte in allen Sünden seines Vaters, die er vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Also auch er war kein guter König. Doch um Davids Willen, Vers 4, gab ihm der Herr, sein Gott, eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm als König aufstehen ließ und indem er Jerusalem bestehen ließ, weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war alle Tage seines Lebens, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Also dieser Ehebruch mit Bathsheba. Aber abgesehen davon war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. War ein Mann, der nie Götzen angebetet hat, der nie den Herrn verlassen hat. Er ist schwer auf die Fresse gefallen, hat gesündigt, aber hat dann auch gleich wieder Buße getan vor dem Herrn, seinem Gott, und noch die Konsequenzen getragen seiner Sünde. Also es ist Gnade, dass der Abia König sein darf, dass Gott Könige auf dem Thron von Juda lässt. Es ist nicht um Abias Willen oder nicht um Rehobeams Willen, es ist um Davids Willen. Erinnert mich dran an unser Leben. Es ist auch nicht um unseren Willen, dass Gott uns annimmt und dass Gott uns segnet, dass Gott uns gebraucht. Wenn er uns das geben müsste, was wir verdienen, dann würden wir alle in der Hölle landen. Das ist, was wir uns redlich verdient haben, aus unseren eigenen Werken, aus dem, wie wir gelebt haben. Aber Gott schenkt uns Gnade. Er schenkt uns Barmherzigkeit, wir kriegen nicht das Gericht, was wir verdient haben, und er schenkt uns Gnade. Das heißt, wir kriegen Segnungen und sein Wohlwollen, das wir nicht verdient haben. Er segnet uns wegen einem anderen, und dieser andere ist natürlich Jesus Christus, der am Kreuz unsere Schuld getragen hat und der am Kreuz allen Segen Gottes für uns erkauft hat, für unser Leben. Und wenn wir uns im Glauben mit ihm verbinden, dann gilt das, was er für uns getan hat. Ich glaube, wir können Gottes Segen hindern in unserem Leben. Wir können, wenn wir sündigen, wenn wir nicht verfügbar sind für ihn, kann Gott uns nicht so gebrauchen, wie er gerne möchte, kann uns nicht so sehr segnen, wie er gerne möchte. Er muss uns züchtigen als liebender Vater. Aber wenn Gott uns segnet, ist es nicht wegen uns, sondern trotz uns. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und das ist eine wunderbare Sache. Das heißt, es ist nicht abhängig von mir. Manchmal kommen wir in dieses Leistungsdenken. Oh, wenn ich eine halbe Stunde bete pro Tag, wird Gott mich so viel segnen. Wenn ich nur 10 Minuten bete, wird Gott mich nur so viel segnen. Oder wenn ich eine Seite in der Bibel lese, wird Gott mich ein bisschen segnen. Wenn ich 3 Seiten in der Bibel lese, wird Gott mich viel segnen. Und wenn ich mal verpenne und vergesse auf meine stille Zeit, dann kann der Tag überhaupt nicht gesegnet werden. Das ist Schwachsinn. Wir können trotzdem aufstehen und im Glauben Gottes Verheißungen in Anspruch nehmen, in Jesus Christus, im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Wir lesen nicht in der Bibel, wir beten nicht, wir beten Gott nicht an, um irgendwas von ihm zu verdienen, sondern wegen dem, was er für uns getan hat. Und weil er wunderbar ist, weil er anbetenswert ist, Weil es wunderbar ist, dass wir sein Wort haben können. Ich meine, wie reich sind wir beschenkt? Wir dürfen Gottes Wort in den Händen halten. Wir dürfen seine Gedanken kennen, die zum Heil und zum Guten sind für unser Leben. Und wir dürfen mit ihm reden, was für ein Vorrecht es ist. Aber wir tun diese Dinge nicht, um was zu verdienen. Wir können nichts verdienen vor Gott. Aber trotzdem segnet uns der Herr wegen Jesus, wegen dem, was er für uns getan hat. Und das sehen wir auch hier. Wir sehen, dass hier ein unwürdiger Mensch eigentlich gesegnet wird, weil es ein anderer verdient hat, nicht er selbst. Und wir dürfen in Jesus mit Freimut vor dem Thron Gottes kommen und erwarten, dass wir Hilfe finden und Gnade finden für unser Leben. In Vers 6 lesen wir, es war Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam alle Tage seines Lebens. Also diesen beiden ersten Königen des geteilten Reiches. Und die übrige Geschichte Abias und alles, was er getan hatte, ist das nicht geschrieben in dem Buch der Geschichte der Könige von Juda? Und es war Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Also auch der Sohn von Rehabeam, der Abia, ist im Kriegszustand mit Jerobeam, mit dem Sohn des Nordreiches. Und Abia legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids und sein Sohn Asa wurde an seiner Stelle König. Jetzt dürft ihr mit mir zur 2. Chronik, Kapitel 13 blättern. Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung des Lebens von Abia, wo uns der Herr sagt über ihn, er war nicht wirklich ein guter Mann, er hatte nicht wirklich ein Herz nach Gott. Es war Gnade, dass Nachkommen auf dem Thron David sitzen durften, weil Gott dem David es verheißen hat, weil Gott hier eigentlich die königliche Linie des Messias bewahrt, von Jesus. Und hier im Kapitel 13 in der 2. Chronik haben wir einen Bericht von einem Krieg zwischen König Abia von Juda, vom Südreich, und König Jerobeam vom Nordreich. Im Vers 2 lesen wir da nochmal, es war Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Und Abia begann den Krieg mit einem Heer von tapferen Kriegern, 400.000 auserlesenen Männern. Und Jerobeam stellte sich gegen ihn in Schlachtordnung auf mit 800.000 auserlesenen Männern, tapferen Helden. Also, die Information, die wir hier kriegen, ist, dass der Abia mit dem Krieg begonnen hat. Also der junge König gegen den alten König. Vielleicht hat er sich gedacht, ich werde jetzt das Reich wieder zurückholen an die königliche Linie Davids. Und er zieht hier aus mit einem relativ großen Heer, 400.000 Männern. Doch der Jerobeam, der alte Hase, stellt sich gegen ihn mit 800.000 auslesenen Männern, tapferen Helden. Oh, oh. Also doppelte Überlegenheit, doppelt so viele Israeliten, die jetzt gegen die Leute von Juda stehen. Wahnsinnige Szene, müsst ihr euch vorstellen. Haben wir hier 1,2 Millionen Krieger auf dem Schlachtfeld. Das war keine kleine Schlacht. Das war so Herr der Ringe mäßig. Riesenheere. Da stellte sich Abia oben auf den Berg Zemarayim, der im Gebirge Ephraim liegt, und sprach, hört mich an, Jerobeam und ganz Israel. Abia hat sich zumindest gedacht, er ist ein schlauer Kerl, versucht jetzt dem Jerobeam und seinen Leuten den Krieg auszureden. Nachdem er sieht, dass die anderen doch ein bisschen überlegen sind, versucht irgendwo denen hier einzureden, dass sie vielleicht auch aufgeben und sich nicht darauf einlassen, oder versucht sie zumindest zu entmutigen. Na, das ist eine Taktik, die der Feind auch gerne in unserem Leben anwendet. Entmutigung ist eine seiner Lieblings... Was ist mit denen?
So viele Soldaten sind in Amerika, von Amerika nur in Irak.
Ja, die haben auch ein bisschen andere Waffen, die müssen nicht mehr so Mann gegen Mann mit irgendwelchen Schwertern und Speeren kämpfen. Was wollte ich jetzt sagen? Ingrid, jetzt hast du mich total rausgebracht. Genau, eine Taktik des Feindes, ne? Entmutigung. Das versucht er auch in unserem Leben, oder? Wahrscheinlich verlassen mehr Leute das Missionsfeld und geben mehr Leute ihren Glauben auf durch Entmutigung oder zumindest die Dinge, die Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, zu verfolgen, die Vision, als auch irgendwelche anderen Dinge. Entmutigung. Ich denke, jeder von uns kennt das. Wo du einfach entmutigt wirst. Manchmal ohne irgendeinen äußeren Grund. Das ist geistlicher Kampf. Mir geht es manchmal so. Wo du aufwachst und es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund und du fühlst dich einfach nicht gut. Du fühlst dich irgendwie entmutigt, du fühlst dich down, du weißt aber nicht wirklich warum. Und ich denke, vieles davon sind geistliche Angriffe auch, wo der Feind uns einfach aufhalten will und entmutigen will. Und Menschen lassen sich von Gott gebrauchen und Menschen lassen sich vom Teufel gebrauchen. Manchmal schickt uns der Teufel Menschen, vielleicht ohne, dass sie es mitkriegen, dass sie seine Werkzeuge sind, und die entmutigen uns. Der Herr legt uns was aufs Herz und wir erzählen es Leuten weiter. Hey, Mann, Gott will, dass wir das tun. Ich glaube, dass Gott unseren Keller benutzen will, um Jugendliche zu erreichen hier in Grünstadt. Und vielleicht kommen Leute, die sagen, ah, das wird nie funktionieren. Wir sind viel zu wenige. Das interessiert überhaupt niemanden. Und wir werden entmutigt. Und wir können das Handtuch schmeißen. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, zu deinem Herzen, wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat, lass dich nicht entmutigen. Nicht durch Umstände, nicht durch irgendwelche Abias, die daherkommen und versuchen dir das auszureden oder das schlecht zu reden. Meistens, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, wenn er uns eine Berufung schenkt, ist es größer als wir. Ist es mehr, als wir aus eigener Kraft zustande bringen. Er tut es deswegen, dass wir auf ihn vertrauen und nicht auf uns selbst. Und der Paulus hat gesagt, ich will mich meiner Schwachheiten rühmen. Denn wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Oder wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagt er, aber in dem Kontext, dass der Herr stark ist in ihm. Weil wenn wir Gott wirken lassen in unserem Leben und auf ihn vertrauen und verfügbar sind für ihn, dann kann er viel mehr tun, als wir je zustande bringen könnten. Aus eigener Kraft. Schaut euch das Leben an von Paulus. Ein kleiner, kranker, schwacher Mann, der offensichtlich nicht gescheit reden konnte. Und Gott gebraucht ihn, um fast die ganze damalige Welt zu erreichen. Und wir lesen das heute und sagen, wow, das war Gott. Das war nicht Paulus, das war Gott durch Paulus. Und Gott will dich gebrauchen. Gott will große Dinge durch dein Leben tun, wenn du nur verfügbar bist. Mehr, als du dir je vorstellen oder erträumen kannst. Gott will dich gebrauchen. Also lass dich nicht entmutigen. Wir sehen, Entmutigung ist eine Taktik, die der Feind bei uns anwendet. Und dann sehen wir auch Lüge. Seht mal, das ist eine interessante Predigt sozusagen oder Ansprache, die der Abia hier seinen Feinden hält. Das ist so ein Gemisch aus Wahrheiten, aus Lügen, aus Verdrehungen. Seht es an hier. Er stellt sich oben auf den Berg Zemarayim, der im Gebirge Ephraim liegt, und sprach, hört mich an, Jerobeam und ganz Israel. Solltet ihr nicht erkannt haben, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel für ewig dem David gegeben hat, ihm und seinen Söhnen, durch einen Salzbund? Und es stimmt, Salzbund bedeutet ein unabänderlicher Bund. Salz ist etwas, was konserviert, was bewahrt. Das ist hier gemeint. Ja, Gott hat dem David verheißen, dass einer seiner Nachkommen auf dem Thron sitzen wird für ewig. Ich glaube, er hat hier über Jesus gesprochen. Jesus sitzt jetzt auf dem Thron und herrscht. Nicht nur über die Nation Israel, sondern auch über das geistliche Israel, über alle, die sozusagen eingepflanzt wurden in den Ölbaum, wie wir im Römerbrief lesen, die eingepflanzt wurden in das Volk Gottes, alle, die Jesus vertrauen und er herrscht über uns. Und dann sagt er weiter, aber Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht Salomos, des Sohnes Davids, erhob sich und empörte sich gegen seinen Herrn. Ja, das stimmt, Jerobeam hat rebelliert, eigentlich nicht gegen Salomos, sondern gegen seinen Sohn Rehobeam. Und es versammelten sich um ihn ehrlose Männer, Söhne der Bosheit, und machten sich stark gegen Rehobeam, den Sohn Salomos. Rehobeam aber war noch jung und zaghaft und konnte ihnen nicht standhalten. Und hier keine sehr hohe Meinung über seinen Vater, offensichtlich. Er war jung, der war schwach. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, oder? Es war nicht Jerobeams Idee, gegen Salomo oder seinen Sohn zu rebellieren. Es war Gott, der ihm den Auftrag gegeben hat. Er hat gesagt, ich werde 10 Stämme dem Salomo entreißen, der Linie Davids, und ich werde sie dir geben. Durch den Prophet Ahia, der dazu ihm gesprochen hat. Also hier ist eine Lüge drinnen. Und das ist auch, was der Feind tut, oder? Die Bibel sagt uns, der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Das ist auch eine Taktik, wie er uns fertig machen will. Er belügt uns. Vielleicht ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Halbwahrheit. Er belügt uns. Gaukelt uns was vor. Sagt, hey Mann, das ist toll, wenn du das sündigst. Kein Problem, Mann. So wie er es bei Eva getan hat, das wird dir nichts machen. Macht doch jeder, kein Problem. Das wird dir nicht schaden. Oder hey, komm da mal eine kleine linke Sache drehen. Das wird zum Guten werden. Das wird wirklich erfolgreich sein. Und das ist eine Lüge. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns die Bibel. Und anfangs, ja, sieht es vielleicht toll aus, aber am Ende liegen wir auf der Fresse am Boden und sind verletzt. Oder irgendjemand sagt ein bisschen was Komisches zu uns oder reagiert ein bisschen komisch und dann haben wir plötzlich diese Gedanken im Kopf, was hat der wohl gemeint? Und der Feind ist der Ankläger der Brüder, heißt es. Setzt uns komische Gedanken in den Kopf, lügen, ah, der hat das sicher wirklich böse gemeint. Und dann schaukelt sich das auf und es wird aufgeblasen und in Wirklichkeit ist vielleicht gar nichts dahinter. Vielleicht schlecht geschlafen und irgendwo am falschen Fuß aufgestanden und hat gar nichts persönlich gegen dich. Aber solche Dinge. Der Feind ist ein Lügner. Wir müssen seine Taktiken kennen. Bei der Versuchung Jesu hat er sogar Gottes Wort verwendet und verdreht. Und wir lesen im Neuen Testament von falschen Lehrern, die Lehren von Dämonen lehren, die Schrift verdrehen. Mit Paulus, seinen Briefen haben sie das gemacht, schreibt uns der Apostel Petrus. Es sind einige Dinge schwer zu verstehen und die verdrehen die und missbrauchen das, wie auch die anderen Schriften, schreibt der Petrus. Also der Feind ist einer, der uns entmutigen will. Er ist ein Lügner von Anfang an, sagt uns die Bibel. Und was machen wir gegen die Lüge? Wir haben die Wahrheit. Na, Jesus hat 3-mal gesagt, es steht geschrieben, steht geschrieben, es steht geschrieben. Wie kannst du dich vor Lüge schützen? Indem du die Wahrheit kennst. Wenn ich euch sage, mein Zwillingsbruder ist 2 Meter groß, hat lange schwarze Haare, wenn ihr den nicht kennt, wenn ich euch nicht sage, dass wir eineiige Zwillinge sind, wäre es theoretisch möglich, ne? Könnt ihr es nicht nachprüfen. Aber wenn ihr ein Foto von ihm gesehen habt und ihn getroffen habt, kann ich euch kein Blödsinn mehr erzählen. Deswegen müssen wir Gottes Wort gut kennen, die Wahrheit kennen, Jesus kennen, Gottes Charakter kennen. Dann können wir unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Wenn wir irgendwo zwischenmenschlich was haben und wir haben diese Gedanken im Kopf und bla bla bla, müssen wir es einfach ansprechen, müssen wir sagen, hey komm, ich habe hier komische Dinge im Kopf, hast du das wirklich so gemeint? Und dann kann der andere sagen, wie er es wirklich gemeint hat und die Wahrheit wird die Lüge aufdecken. Und so geben wir dem Feind keinen Raum in unserem Leben. Und nun denkt ihr, standhalten zu können dem Königtum des Herrn in der Hand der Söhne Davids, weil ihr eine große Menge seid. Ja, ihr seid eine große Menge, sagt er. Und ihr denkt, ihr könnt standhalten. Wenn man das hier liest eigentlich, das habe ich vorher gemeint mit dieser Show, ne? Wenn man nur das in 2. Chronik 13 liest, würden wir denken, Mann, der Ahia, das ist ein gläubiger Mann. Der vertraut auf den Herrn. Der ist mutig. Was der für geistliche Reden schwingt hier. Na, wir haben das Kommentar im 1. Königebuch, Kapitel 15, wo es heißt, sein Herz war nicht bei dem Herrn. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Fassade ist nicht immer das, wie es wirklich ist. Und natürlich will Gott nicht, dass wir Heuchler sind. Dass wir nach außen hin was anderes vorgeben, als wir wirklich sind. Die Frage ist, wer bist du, wenn kein anderer Mensch zuschaut? Wenn du nur vor dem Herrn bist. Gott sieht dich immer. Wie lebst du vor dem Herrn? Das zeigt, ob wir Männer oder Frauen nach dem Herzen Gottes sind oder ob wir Götzendiener sind oder unser eigenes Ding drehen. Aber was tust du, was denkst du, was machst du, wenn niemand anderer zusieht? Was ist dir dann wichtig? Lebst du für den Herrn oder lebst du für dich? Lebst du für Menschen? Ist es Fassade? Jesus hat gesagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Teufel. Wir wollen echt sein, transparent sein, Charakter haben. Das ist, was Charakter ist. Wer wir sind, wenn niemand anderer zusieht. Wir wollen rein und ehrlich und mit Charakter vor Gott leben. Also, nun denkt ihr, standhalten zu können dem Königtum des Herrn in der Hand der Söhne Davids, weil ihr eine große Menge seid, okay, das stimmt, aber dann und die goldenen Kälber bei euch sind, die Jerobeam euch zu Göttern gemacht hat. Das ist wieder was Wahres, ne? Der Jerobeam, um die Leute an sich zu binden, so als politischen Schachzug, hat er ein Gegenheiligtum oder eigentlich zwei Gegenheiligtümer errichtet zum Tempel in Jerusalem, dass die Leute nicht mehr nach Jerusalem gehen, dort im Tempel den Herrn anbeten und er zwei goldene Kälber machen lassen. Und dann, wenn ihr euch noch erinnert, die Leviten und die Priester des Herrn sind alle nach Juda gezogen mit den letzten treuen Leuten, die dem Herrn treu waren, die noch in Israel waren. Und das hat dem Südreich Juda noch ein bisschen länger Bestand gegeben. Da waren noch gottesfürchtige Leute dort. Aber das Nordreich war eigentlich völlig vom Gott abgefallen, völlige Götzendiener. Und das stimmt hier, die waren Götzendiener, haben goldene Kälber gemacht. Habt ihr nicht die Priester des Herrn, die Söhne Aarons und die Leviten verstoßen und euch Priester gemacht, wie die Völker der anderen Länder? Wer immer mit einem Jungstier und sieben Widdern kam, um sich zum Priester weihen zu lassen, der wurde Priester der Nichtgötter. Es gibt nur einen Gott, haben wir auch am Sonntag gelesen. Es gibt einen Gott. Alle anderen Götter sind nicht Götter, sind menschengeschnitzte Götzen. Wir aber sind gewiss, der Herr ist unser Gott und wir haben ihn nicht verlassen. Es klingt super geistlich, aber für Abia persönlich gilt das wirklich nicht. Er war kein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich glaube, für die Nation, für das Reich Juda gilt es noch in einem gewissen Maß. Sie haben den Herrn nicht so verlassen wie Israel. Es gibt noch einen Überrest an Treuen. Es gibt noch den Tempel, es gibt noch die Priester, wo sie den Gottesdienst verrichten, so wie Gott es vorgeschrieben hat. Aber Abia selber zieht hier eine Schuhe ab. Die anderen wissen das natürlich nicht. Und das stimmt auch hier wieder, ne? Die Priester dienen dem Herrn, also die Söhne Aarons dienen, die Leviten im Dienst des Herrn, und sie bringen dem Herrn jeden Morgen und jeden Abend Brandopfer und wohlriechendes Räucherwerk dar. Und wir haben das Schichtbrot auf dem reinen Tisch und den goldenen Leuchter und seine Lampen, um sie Abend für Abend anzuzünden. Denn wir versehen den Dienst des Herrn, unseres Gottes, ihr aber habt ihn verlassen. Ist ein Stückchen Wahrheit drin. Sie hatten noch den wahren Gottesdienst in Juda und es gab noch einen gläubigen Überrest. Aber Abia selber war eigentlich von seinem Herzen her nicht beim Herrn. Der schwingt hier große Reden als politischen Zweck eigentlich. Dem geht es hier nicht um geistliche Erweckung, sondern einfach darum, die Feinde zu entmutigen und vielleicht abzuhalten, dass diese Übermacht ihn hier angreift. Siehe, Gott ist mit uns an unserer Spitze. Bei uns sind seine Priester und die Lärmtrompeten, um Lärm zu blasen gegen euch. Söhne Israel, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Es ist witzig, oder, wie er das verdreht. Er hat den Krieg begonnen eigentlich und dann, wo er sieht, die anderen sind die Übermacht, hält er denen eine Rede und es klingt hier fast so, als hätten die begonnen. Ne? Das ist so typisch. Als wir klein waren, haben mein Bruder und ich immer ein Zimmer geteilt und wir haben eigentlich immer gestritten, bis meinen Eltern dann gereicht hat und ich muss dann im Keller, also nicht Keller, aber ins Untergeschoss umziehen. Aber wir haben uns jeden Abend gestritten. Und zwar, ich wollte es dunkel haben zum Schlafen und mein Bruder wollte immer die Tür ein bisschen auflassen, dass Licht reinkommt, weil sonst konnte er nicht schlafen. Und ich konnte nicht schlafen, wenn Licht drin ist. Und dann, sein Bett war auf der einen Seite des Zimmers und mein Bett auf der anderen Seite des Zimmers. Und dann haben wir uns immer beschossen mit Playmobil, Maxeln und Matchbox-Autos und immer gestritten. Und dann, wenn die Eltern kamen, war es natürlich immer der andere, der angefangen hat. So ähnlich ist es auch hier. Ne? Wahrheit war es Abia, aber er sagt, hey, ihr habt doch angefangen. Kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Aber Jerobeam, der alte Hase, der alte Fuchs, ließ Leute im Hinterhalt eine Umgehung machen, um ihnen in den Rücken zu kommen, sodass sie vor Juda waren und der Hinterhalt hinter Juda. Und als Juda sich umwandte, siehe, da hatten sie den Kampf vorn und hinten. Die Israeliten hatten eine bequeme Übermacht. 2-1. 400 vorne, 400 hinten und Juda irgendwo dazwischen. So Sandwich. Keine angenehme Position, so zu kämpfen. Auch eine Taktik des Feindes, oder? Von vorn und von hinten. Von hinten, er erinnert uns gerne an die Vergangenheit, an unser Versagen und verdammt uns, oder? Er ist der Ankläger der Brüder. Und von vorne, Zukunft, will uns Sorgen einreden. Dabei hat doch Jesus gesagt, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Der wird für sich selbst sorgen. Sucht Gott und sein Reich und alles wird euch hinzugefügt werden. Alles, was ihr heute braucht. Aber es sind so die zwei Taktiken, von hinten und von vorn. Er verdammt uns oder möchte uns verdammen wegen unserer Vergangenheit. Wir können sagen, Jesus hat bezahlt für jeden einzelnen Mist, für jede einzelne Sünde. Das ist bezahlt, das ist gegessen in Jesus. Und er versucht uns Angst einzujagen bezüglich der Zukunft. Und auch da können wir sagen, nee, meine Zukunft liegt in Jesu Hand, in Gottes Hand. Er hat verheißen, mich zu versorgen. Er ist ein liebender Vater und ich vertraue auf ihn. Und als Juda sich umwandte, siehe, da hatten sie den Kampf von vorn und hinten. Mann, was kannst du tun, wenn vorn und hinten nicht weitergeht, wenn du bedrängt bist von allen Seiten, wo kannst du dich noch hinwenden? Genau nach oben. Nicht auf sich selbst schauen, nicht auf die Umstände, nicht auf die Leute um dich, aber zum Herrn schauen. Und das machen die hier. Es blieb ihnen nichts anderes über, so wie wir es oft tun, oder? So als letzte Rettung noch, als letzten Ausweg. Wir können ja noch beten. Heißt, da schrien zu dem Herrn. Dummerweise oft das Letzte, was wir tun. Gebet ist so eine machtvolle Sache. Wenn wir wirklich begreifen würden, was Gebet bewirkt. Ich glaube, wir würden viel weniger tun und viel weniger gschachteln und wir würden mehr beten. Gebet ist eine machtvolle Sache. Gott sagt uns, wenn wir etwas in Jesu Namen bitten, gemäß seinem Willen, dann wird er es uns geben. Das ist eine starke Verheißung. Und er ist fähig, mehr zu tun, als wir uns überhaupt erdenken oder erbitten oder vorstellen können. Und wir vernachlässigen es so oft. Vertrauen lieber auf unsere eigene Stärke. Ich glaube, ich habe euch die Geschichte schon mal erzählt, eines, wo mir das so da vor die Augen gehalten wurde. Das war nach der Bibelschule, ich glaube 94 war das, oder vor der Bibelschule, 93, 94, also schon länger her, wo Freunde von mir, es war früher, war 92, 91, 92, das war so ein, zwei Jahre nach der Wende in Rumänien. Und wir und Freunde von uns, wir haben damals so Hilfstransporte da organisiert und meine Freunde waren mit so einem Transport unterwegs Richtung Rumänien und dann sind sie an der Grenze festgehalten worden, weil da irgendwelche Papiere gefehlt haben, was wir nicht wussten vorher. Und ich bin dann, oder habe die Botschaft angerufen, habe denen die Papiere besorgt, was die haben wollten, habe die zur Botschaft nach Wien gefaxt, zur rumänischen. Und die haben dann versprochen, ja, sie schicken es gleich zurück. Und es war Wochenende, es war Freitag. Und wenn ich das an dem Tag bekommen konnte, dann wären meine Freunde das ganze Wochenende da an der Grenze festgesessen, ne, mit ihren Autos und dem Hilfstransport. Und auf jeden Fall, die hatten keinen Bock mehr zu arbeiten. Auf der Botschaft. Die haben schon Feierabend gemacht, bevor sie Feierabend hatten. Und ich habe dann ein paar Mal angerufen, bin denen ein bisschen auf die Nerven gegangen. Irgendwann haben sie überhaupt nicht mehr abgenommen, wo sie gemerkt haben, ich rufe an. Und naja, ich habe halt versucht, was ging. Ich habe da eigentlich 2-3 Stunden lang das Telefon blockiert, ständig nur angerufen, weil man gedacht, okay, ich werde jetzt so lange ärgern, bis die endlich, die haben das versprochen, wir brauchen das Ding. Meine Freunde sitzen fest und habe da ein bisschen Telefonterror gemacht. Dickkopf, wie ich bin manchmal. Und was hat es gebracht? Absolut nichts. Wirklich, 3 Stunden am Telefon gehangen. Nichts gebracht. Und dann hat irgendein Freund oder eine Freundin, waren ein paar Leute da zusammen bei uns, haben gesagt, hey, lass uns auch beten. Und wir haben gebetet und kaum haben wir Amen gesagt, war das Fax da, was wir gebraucht haben. Hat Gott mich erinnert, wie viel ich mit meiner Kraft ausrichten kann, mit meinen Ressourcen und wie viel Gott tun kann. Und wir haben es trotzdem noch immer nicht wirklich gelernt, oder? Ich hoffe, wir beten mehr als damals, aber vielleicht geht es euch auch so. So oft ist es, dass wir wirklich so erst drauf los und alles probieren und dann, wenn es nicht klappt, dann wenden wir uns an den Herrn, statt dass wir gleich das Erste ist, was wir tun. Gibt ein Problem, wir setzen uns hin und beten. Das sollte eigentlich die erste Reaktion sein in unserem Leben. Müssen wir wirklich lernen. Auf jeden Fall, die schrien zu dem Herrn. Und die Priester bliesen mit den Trompeten und die Männer von Juda erhoben ein Kriegsgeschrei. Und es geschah, als die Männer von Juda das Kriegsgeschrei erhoben, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Und die Söhne Israel flohen vor Juda und Gott gab sie in ihre Hand. Und Abia und sein Volk brachten ihnen eine große Niederlage bei und es blieben von Israel 500.000 auserlesene Männer erschlagen liegen. Krass, 500.000. Ich glaube, es ist die größte Verlustzahl, die wir von irgendeiner Schlacht in der Bibel finden. So wurden die Söhne Israel zu dieser Zeit gedemütigt. Aber die Söhne Juda wurden stark. Warum? Weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt hatten. Hier, 2 Kapitel weiter, 2. Chronik 16, Vers 9, da heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das war der Unterschied. Sie haben auf den Herrn vertraut. Als letzten Ausweg haben sie zu ihm geschrien, es blieb ihnen dann nichts mehr anders über, aber letztendlich haben sich die, wo sicher nicht alle treu waren und der König Abia schon gar nicht, war eigentlich kein gottesfürchtiger Mann. Aber als sie sich hier an den Herrn wenden mit ehrlichem Herzen und wirklich zu ihm ausschreien und auf ihn vertrauen, sich auf ihn stützen, greift Gott ein. Trotz allem. Ich mag das an Gott. Er ist ein liebender Vater. Und er ist treu, selbst wenn wir untreu sind manchmal. Aber er greift hier ein, wo sie sich an ihn wenden. Vielleicht sogar Buße tun von ihren Götzen, von den falschen Dingen und zu ihm ausschreien um Hilfe. Gott hört. Gott sei Dank hört Gott das Schreien seiner Kinder. Selbst das Schreien von Sündern. Sonst könnten wir gar nicht gerettet werden, oder? Und er gibt ihnen hier einen großen Sieg. Diese 500 Feinde wurden nicht erlegt aus eigener Kraft. Es war Gott, der gekämpft hat. Und das ist die Sache in unserem Leben. Die Frage ist, auf welcher Seite sind wir? Wir wollen nicht gegen Gott kämpfen. Die Bibel sagt uns, wir alle sind in einem geistlichen Kampf, ob uns das passt oder nicht. Ich hätte auch lieber, Gott hätte das christliche Leben als Urlaub beschrieben, wäre mir wesentlich angenehmer, aber er beschreibt es als Krieg, er beschreibt es als Kampf und er beschreibt uns als Soldaten. Auf welcher Seite bist du? Auf der Siegerseite oder auf der Verliererseite? Wir wissen, wer der Sieger sein wird. Lies die Offenbarung. Wir wissen, wer verlieren wird. Teufel und die Seinen, alle, die Jesus ablehnen, die werden nicht gewinnen. Aber wenn wir auf Gottes Seite sind, haben wir schon gewonnen. Wir kämpfen eigentlich von dem Sieg her. Es ist wichtig, dass wir auf der richtigen Seite sind, dass wir bei Gott sind. Nicht, dass wir versuchen, Gott auf unsere Seite zu ziehen irgendwie, sondern dass wir auf seiner Seite sind. Und das tun wir einfach, wenn wir Buße tun, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir Jesus nachfolgen mit ehrlichem Herzen. Wenn wir sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Herr. Du bist der König. Und ich folge dir nach. Und Abia jagte Jerobeam nach und er nahm ihm Städte ab. Bethel und seine Tochter Städte und Jeschana und seine Tochter Städte und Ephron und seine Tochter Städte. Und Jerobeam behielt keine Macht mehr in den Tagen Abias. Also der wurde hier wirklich geschwächt, nachdem hier mehr als die Hälfte seines Heers aufgerieben ist. Kein Wunder. Und sie nahmen ihm ein paar Städte ab, interessanterweise Bethel, wo eins dieser Götzen, Stierbilder oder Kalbbilder gestanden ist. Interessanterweise haben sie es nicht zerstört. Nicht wirklich, zumindest nicht unter Abia. Und Jerobeam behielt keine Macht mehr in den Tagen Abias und der Herr schlug ihn und er starb. War auf der falschen Seite. Abia aber erstarkte. Und er nahm 14 Frauen und zeugte 22 Söhne und 16 Töchter. Er ist erstarkt. Frauen waren ein Statussymbol damals und je mehr Frauen sich ein König leisten konnte, desto mächtiger und toller war er. Das hat er hier demonstriert. Ist auch wieder was, wo er eigentlich nicht wirklich dem Herrn treu war. Ist was ein König nicht tun sollte. Und die übrige Geschichte Abias und seine Wege und seine Reden sind geschrieben in der Schrift des Propheten Iddo. Und Abia legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids und sein Sohn Asa wurde an seiner Stelle König. In seinen Tagen hatte das Land 10 Jahre Ruhe. Werden wir uns nächstes Mal ansehen. Asa. Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Wir haben ein bisschen später angefangen. Es ist eine tolle Geschichte, die Geschichte von Asa. Asa war ein König nach dem Herzen Gottes. Zumindest zu Beginn. Am Ende seines Lebens hat er da auch ein bisschen Kompromisse gemacht. Aber im Prinzip war Asa ein guter König. Und wir werden die erste Erweckung sehen in Juda unter diesem König Asa. Und das finde ich eigentlich auch toll. Weil er hatte einen absolut gottlosen Großvater und er hatte einen Vater, dessen Herz nicht nach dem Herrn war. Und trotzdem wurde er ein guter König. Und er hatte ein Herz für Gott. Es ist möglich. Es gibt diese Lehre unter Christen, dass wir alle von der Vergangenheit bestimmt sind. Gibt es auch in der Psychologie. Und wenn dein Vater und dein Vorvater so gelebt hat, dann wirst du auch so leben. Und wenn die gesoffen haben, wirst du auch ein Säufer. Und wenn die im Knast waren, wirst du auch im Knast landen. Wisst ihr was? Das stimmt nicht. Das muss nicht so sein. Bibel sagt uns, wenn wir zu Jesus Christus kommen, sind wir eine neue Schöpfung und das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Diese Ketten der Vergangenheit sind durchtrennt. Wir können anders leben in Gottes Kraft. Es gibt diese absolute Irrlehre, dass wir Flüche erben können oder Sünden erben können von unseren Vorvätern. Absoluter Schwachsinn. Da gibt überhaupt keine Grundlage in der Bibel dafür. In Hesekiel 18. Gott sagt ganz klar, er hält jeden für sein eigenes Leben, für seine eigenen Entscheidungen und auch für seine eigenen Sünden verantwortlich. Aber nicht die Kinder für die Sünden der Väter und die Väter für die Sünden der Kinder. Hier Hesekiel 18, Abvers 19. Ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Seht ihr, da haben wir diese Irrlehre. Warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Der muss es doch erben. Dabei hat der Sohn doch Recht und Gerechtigkeit geübt, hat alle meine Ordnungen bewahrt und sie getan. Leben soll er, sagt der Herr. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Klare Worte. Lasst euch nicht belügen, das ist auch so eine Lüge des Teufels, wo er uns in der Vergangenheit festketten will. In Jesus kannst du frei sein und du kannst anders leben. Du kannst heil leben, heilig leben. Lass dir nichts anderes einreden. Viel in der Psychologie und auch in der Seelsorge ist bestimmt von diesem Opferdenken. Das ist modern heute. Ich bin so, weil mein Vater so war und ich kann nichts dafür, ich bin so arm, die haben mich als Kind so heiß gebadet, was immer. Und viele Menschen machen schwere Dinge mit. Ich möchte es nicht kleinreden und werden misshandelt vielleicht von den Eltern und wachsen in einem schwierigen Umfeld auf. Aber das muss unser Leben heute nicht mehr bestimmen. Wir können loskommen davon. Das ist, was ich sage. In Jesus Christus. Gott sei Dank. Wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wahrhaft frei. Also lasst euch das nicht einreden. Dieses Opferdenken ist ganz schlimm. Wo wir uns fallen lassen und sagen, oh, ich bin so, ich kann nichts dafür, die anderen sind schuld und dann werden wir verbittert auf die anderen und lassen uns einfach fallen und übernehmen die Verantwortung für unser eigenes Leben. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Wichtig ist, dass wir auf der richtigen Seite sind, mit ganzem Herzen. Nicht irgendwie so lauwarm. Na, eine letzte Stelle, die ich noch vorlese. Offenbarung, Kapitel 3, wo Jesus der Gemeinde in Laodicea schreibt. Und er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Dann sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Seid nun eifrig und tut Buße. Wichtig, dass wir mit ganzem Herzen beim Herrn sind. Nicht mit einem Fuß mit Gott leben und mit dem anderen Fuß in der Welt und auf falschen Weg gehen. Es macht unser Leben nur kaputt. Und Jesus sagt, Mann, ich wünsche dir, werd heiß oder wenn nicht, dann seid ganz kalt. Dann fallt von Gott ab und tut euer eigenes Ding, aber versucht nicht auf beiden Dingen so kompromissloses Leben. Das lauwarme Leben, das bringt euch nichts und es bringt Gott auch nicht viel, weil ihr nicht verfügbar seid für ihn. Er kann euch nicht wirklich gebrauchen. Also ganz wichtig, auch eine Lektion, die wir hier lernen im Leben der Könige von Juda und von Israel, wenn wir diese Geschichte ansehen. Es geht immer auf das Herz zurück. Die Leben von diesen Königen werden immer zusammengefasst nach dem Herzen. Sie waren entweder Männer nach dem Herzen Gottes, nach dem Herzen Davids. Er ist das Vorbild für die, die ein Herz für Gott haben. Oder wir haben ein Herz, das nicht nach Gott ist. Und sie folgten nicht dem Herrn nach. Und sie gingen in den Wegen Jerobeams. Der war das Vorbild für alle, die ja, von Gott abgefallen sind, die Götzendiener sind. Lasst uns auf der richtigen Seite sein. Und das Coole ist, wenn wir auf Gottes Seite sind, dann ist er mit uns, weil wir mit ihm sind. Und dann können wir auch mit seinem Beistand rechnen in unserem Leben. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil es Jesus verdient hat für uns. Und wenn wir nah an ihm sind, ist es einfach der Ort des Heils und der Ort des Segens, wo er uns den Segen geben kann, den er uns eigentlich geben will. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir lernen dürfen von diesen Vorbildern, ob sie gut oder schlecht sind im Alten Testament. Wir bitten dich, dass wir Männer und Frauen nach deinem Herzen sind. Ich bete um deinen geistigen Schutz über jedem Einzelnen. Gott, dass wir uns nicht entmutigen lassen in dem, was du uns aufgetragen hast, dass wir uns nicht belügen lassen oder ablenken lassen. Und ich bitte dich, Gott, dass wir die Lektion lernen, dass wir wirklich Beter sind, die ständig dein Angesicht suchen und mit jedem Problem gleich zu dir laufen und es gemeinsam mit dir angehen. Dass wir nicht versuchen, so unabhängig aus eigener Kraft zu leben, weil das ist nur anstrengend und produziert viel Schweiß, aber wenig Frucht. Und Herr, wir wollen Frucht bringen. Und Jesus, du hast gesagt, wir bringen Frucht, wenn wir in dir bleiben, mit dir verbunden, auf dich vertrauen. Das wollen wir tun in diesem Jahr. Stärke uns dazu und segne uns, Vater, in Jesu Namen. Amen.